Hallo und herzlich willkommen zu Mauergeschichten, Erinnerung an die DDR, dem Podcast, in dem wir Geschichten, Erlebnisse und Perspektiven erkunden, die uns alle betreffen. Es freut mich, dass ihr heute dabei seid. In dieser Episode erwartet euch ein spannendes Gespräch mit Ute von Masalitz, das zum Nachdenken anregt und neue Einsichten bietet. Egal, ob ihr unterwegs seid, entspannt zu Hause sitzt oder einfach nur neugierig auf das Leben in der DDR seid. Ich hoffe, dass ihr mit uns auf diese Reise geht. Lasst uns also direkt eintauchen und die Geschichte, die uns heute erwartet, entdecken. Viel Spaß!
Das ist schon mal toll, dann bin ich gar nicht so im Fokus, sondern nur sozusagen die Resonanz auf eure vielen Fragen. Ja, mein Name ist sehr lang. Ich habe halt irgendwann mal geheiratet und dann wollte ich meinen Mädchennamen nicht aufgeben. Also geboren bin ich als Urte Lietz 1972 in Güstrow, das ist in Mecklenburg, fast schon Rostock. Und ich habe in der Wendezeit mich gerade meine Lehre gemacht. Ich lebe seit 1994 in Leipzig, weil ich dort studieren wollte und habe hier auch zwei Kinder bekommen in Sachsen. Aber ich war so alt wie ihr, als die Wende war. Deshalb finde ich es besonders toll, herzukommen, weil ich mich dann immer sehr erinnere an meine Zeit, als ich so alt war und so viel passierte in der Welt. Aber in eurer Welt passiert ja im Moment genauso viel. Also ich bin jetzt 52 Jahre alt, bin Künstlerin inzwischen, habe mal Sprachen studiert in Leipzig, aber dann das gemacht, was ich eigentlich schon von Anfang an machen wollte. Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde und bin sehr gespannt auf eure Fragen.
Wie viel haben Sie damals von der Politik mitbekommen?
Also, wie ich gesagt habe, mein Vater war Pastor und dadurch, weil die Kirche in der DDR so eine Sonderstellung hatte, das ist eigentlich nicht wie heute, sondern früher war das so die Möglichkeit, dass sich dort auch Menschen getroffen haben, die zum Beispiel gar nicht an Gott geglaubt haben und so, aber die über viel über Politik gesprochen haben. Und mein Vater war einer von denen, der sozusagen schon sehr früh, also schon eigentlich 1968, als er selbst noch studiert hat, das Gefühl hatte, er muss viel mit Politik machen und hat dann sogar also auch verweigert, zur Armee zu gehen. Dann musste er ins Gefängnis für eine Zeit. Dann ist er nachher Bausoldat geworden und so weiter. Also der hat schon immer viel mit Politik gemacht und so bin ich auch aufgewachsen. Also Politik war bei uns am Abendbrotstisch, am Frühstückstisch. Wir haben auch Westmedien gehört, natürlich, immer so als, dass man das so ein bisschen vergleichen konnte, das, was im Osten in den öffentlichen Zeitungen geschrieben und gesagt wurde im Radio. Bisschen zu vergleichen mit dem, wie sieht das der Westen, ne? Wie schätzt der das ein? Also die politische Lage ist ja immer gut, wenn man verschiedene Standpunkte sich anhört und anguckt, um sich daraus eine eigene Meinung zu bilden. War in der DDR nicht so vorgesehen. Und insofern haben wir so als Land im Gegensatz zu anderen osteuropäischen Ländern ein großes Glück, weil wir immer durch die Grenze noch dieses Westdeutschland hatten, die das auch beobachtet haben, was hier passiert ist.
Was waren prägende Ereignisse für Sie damals?
Also sehr prägend war, ich fange jetzt mal mit Schuleintritt an, dass ich zum Beispiel, weil ich aus so einem Elternhaus kam, wo die Eltern also auch sehr mutig waren, nicht in die Pioniere durfte. Also da gab es überhaupt keine Diskussion. Und das fand ich als Kind ziemlich blöd. Jetzt in der Nachschau kann ich das gut verstehen, dass meine Eltern gesagt haben, sie geht nicht in eine Organisation, wo genau vorgeschrieben ist, wie man sich zu verhalten hat. Also das war so einschneidend, das hat sich dann auch fortgesetzt. Ich war dann nicht beim Thelemann-Pionieren, logisch, dann nicht in der FDJ. Das hatte dann insgesamt am Ende hin in der 10. Klasse, diese Polytechnische Oberschule war ja für alle bis zur 10. Klasse und danach wurde dann auch entschieden durch die staatlichen Behörden, ob man Abitur machen durfte oder eine Lehre, also aber untergebracht wurden alle. Und bei mir gab es eben das Problem, dass man gesagt hat, deine große Schwester hat Abitur gemacht, du darfst kein Abitur machen. Aber eigentlich waren es politische Gründe. Sie wollten eigentlich meine Eltern damit klein machen, aber mein Leben damit einmal bäm, so voll geschreddert, ne? Also ich habe in eurer Altersklasse nicht entscheiden können, was ich werden will, sondern ich musste gucken, was der Staat für mich vorgesehen hatte. Das war auch sehr einschneidend.
Wie trat denn das Militär gemeinsam im Alltag auf? Na, also, was mir sofort einfällt, sind die Feiertage mit den großen Demonstrationen. Und da wird natürlich mit den Säbeln gerasselt. Die Bilder habt ihr vielleicht im Kopf, wenn die sozusagen Tribüne und dann fahren die Panzer davor und die Soldaten müssen marschieren und so weiter. Und dann wurde ja die Bevölkerung genau eingewiesen, wann sie da zu marschieren haben. Und dann wurde freundlich gewunken und alle meinten es überhaupt nicht so am Ende. Vielleicht einige, aber nicht viele. Wenn das dann im Fernsehen wird, ist dann den ganzen Tag gezeigt, diese Demonstration zum 1. Mai, 8. Mai, ein ganz wichtiges Datum, also Kriegsende in Deutschland damals. Weltfriedenstag war der 1. September zu der Zeit. 7. Oktober, jetzt völlig anders belegt, aber damals Geburtstag der Republik, also die DDR hat dort sozusagen ihren Gründungstag gehabt. Das sind so Daten, die ganz wichtig waren, wo die Armee im öffentlichen Bild aufgetaucht ist. Dann hat man das immer mal so mitgekriegt. Jeder wurde zum Militärdienst einberufen. Das war Pflicht für die jungen Männer, also unter Umständen eben nur ein, zwei Jahre älter als ihr. Dann war man verpflichtet, einen Militärdienst abzuleisten, ob man das wollte oder nicht. Oder man lief halt Gefahr, dass man dann Schwierigkeiten bekam, vielleicht sogar inhaftiert wurde, wenn man das verweigert hat. Und dann gibt es, also, und das ist wirklich also sehr gut an diesen Kinderzeitungen oder auch Kinderbüchern zu sehen, wird immer auch in Erziehungsbüchern für Eltern und Erzieher und Lehrer darauf geachtet, dass Kinder so bald als möglich wissen, wie wichtig die Armee ist, weil sie sozusagen das friedliche Leben der Bevölkerung schützt und dass darauf zu achten ist, dass ein positives Bild von dieser Institution in der Bevölkerung vorherrscht. Das Problem ist nur, dass ja gleichzeitig dieses Instrument benutzt wurde, um die Menschen in diesem Land unter Druck zu setzen. Also ganz speziell war das dann zu merken bei den großen Demonstrationen, die sich ja jetzt gerade wieder jähren, ne? Im Oktober und November vor allen Dingen in Leipzig, dass auch die Armee im Hintergrund zum Einsatz kam und im Prinzip auf die eigene Bevölkerung fast hätte schießen müssen.
Sind Sie damals auf Demos gegangen?
Also es sind ja ganz unterschiedliche, ne? Also dann in der Wende gibt es ja die Demos, die ja selbst organisiert wurden. Das war ja eigentlich nicht erlaubt, ne? Die waren nicht vorgesehen. Diese öffentlichen Demonstrationen, die hat man natürlich mitgemacht, weil man sozusagen immer dieses Problem hatte, du musstest dich so ein bisschen wie auf rohen Eiern bewegen. Also wenn ich nicht auch noch eine komische Lehre hätte kriegen wollen und so weiter und so fort. Also man muss ja immer irgendwie Kompromisse machen. Also nur gegen den Strich, dann wärst du im Jugendhof gelandet oder im Knast später als Erwachsener. Und da hat man natürlich geguckt, wie man sich da bewegt, was für Kompromisse man eingeht. Und mein Gott, so eine Demo mit so einem Winkelement, wie das so schön hieß, so ein Fähnchen oder so eine Friedenstaube, da ist ja an sich auch nichts gegen einzuwenden, grundsätzlich. Aber es ist eigentlich fake gewesen, ne?
Ich war halt wirklich und das überraschend für Sie oder war es halt schon so, okay, es war erwartet.
Mauerfall, ich kenne wirklich niemanden, der damit gerechnet hätte. Niemanden. Also das war, glaube ich, das totale Überraschungsmoment. Und damit hat die Partei sich im Prinzip auch selber überrascht. Also, dass sich das so anbahnt, dass es eine Veränderung gibt, das haben wir ja gemerkt. Vor allen Dingen auch, weil über den Sommerferien sind ganz viele Leute plötzlich über grüne Grenze und über ganz wirklich sehr gefährliche Aktionen abgehauen und verschwunden. Und ich selber, also am Tag des Mauerfalls, war ich tatsächlich auf so einer Demo, die nicht genehmigt war. Und dann sagte jemand auf der Demo, die Mauer ist auf. Und wir, ja. Schöner Scherz, das ist total witzig. Und dann war es nachher wirklich so, ne? Also 2 Tage später war ich dann auch erstmal in Lübeck und Hamburg. Das war so von uns aus so die nächste Adresse.
Und gab es im Schulalltag Unterschiede im Vergleich zu heute?
Also ich habe jetzt auch viel an Schulen gearbeitet. Es ist schon sehr viel anders. Also ihr habt sehr viel mehr Freiheiten, euch wird sehr viel mehr angeboten, wie ihr denken könnt. Liegt immer an der Person, die euch unterrichtet. Also es gab sehr mutige Lehrerinnen und Lehrer, Direktoren und es gab sehr, sehr ängstliche Menschen, sage ich mal, und es gab auch sehr feige Menschen. Und davon hing das dann ab, wie der Schulalltag war. gibt es, glaube ich, heute immer noch, weil es einfach Menschen sind, mit denen man zu tun hat. Aber eben, was in eurem Schulalltag fehlt, im Gegensatz zu meinem, ist eben wirklich diese Präsenz des Staates, ne? Also dieses immerzu, also wir haben so gelernt, in zwei Sprachen zu sprechen. Also wir haben so untereinander geredet, was wir so denken, also auch politisch. Und im Unterricht und in den Klassenarbeiten hat man dann tatsächlich auch einfach das geschrieben, was sie hören wollten. Das habe ich auch gemacht.
Gab es in Ihrer Zeit Trends?
Also das auf jeden Fall. Das war natürlich wie für jede Jugend so, ne? Unsere Trends natürlich der Zeit entsprechend. Immer das Problem, dass man gesehen hat, was macht der Westen? Und das wollte man natürlich auch machen. Hier hatte man aber ganz andere Materialien. Das fing an, dass du keine Jeans bekamst oder dass das ja, also vor meiner Zeit, bevor ich, also als ich geboren wurde, da waren ja Jeans zum Teil sogar verboten. Oder die mussten so bedruckte T-Shirts, so wie deins oder dein, es musste ausgezogen werden oder auf links gekrempelt werden. Also da gab es so eine wirklich Hardliner, die das nicht akzeptiert haben, wenn man Klamotten aus dem Westen hatte. Also das war schon sehr strikt. Und da auch da, wie gesagt, je nach Direktor war es gemütlicher oder ganz, ganz schwierig. Ich selber habe immer viel Spaß daran gehabt, mich ganz schräg anzuziehen. Und da ich ja keine Uniform tragen musste, also sprich keine Pionierkleidung, keine FDJ-Hemden, bin ich natürlich immer wie ein bunter Vogel aufgefallen. Ich habe da auch nichts dagegen unternommen, sondern noch ein bisschen, ja, eine Schippe draufgegeben. Ich habe auch lange sehr kurze Haare getragen. Ich fand das immer sehr cool, ein bisschen anders zu sein. Und um mich so abzugrenzen zu dem Mainstream, ne? Aber ich glaube, das ist völlig normal. Und das haben die anderen natürlich auch versucht in FDJ-Kleidung. Also, aber so Punks in FDJ-Kleidung habe ich eher selten gesehen. Die haben dann, glaube ich, auch verweigert.
Wie wäre es in der DDR weitergegangen, wenn es die Wende nicht gegeben hätte?
Es gab ja keine Vorstellung. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich mich das heute immer noch frage. Was habe ich mir eigentlich vorgestellt? Also, ich hatte ja die Vorstellung, ich muss sowieso das machen, was, also jetzt weiß es ja, die Stasi für mich vorsieht. Ich habe dann, wie gesagt, kein Abi machen dürfen und habe dann eine Lehre angeboten gekriegt. Bei so einem großen Konzern, das wäre jetzt sowas wie Kaufhof, die hießen früher Handelsorganisation. Ich habe halt bei HO dann Dekorateur gelernt. Das hätte ich nie bekommen, die Lehre, wenn ich das gewollt hätte. Aber dadurch, dass einer unserer IMs, das sind diese inoffiziellen Mitarbeiter, die so Berichte über andere Menschen geschrieben haben, der war der Vorsitzende von dieser Abteilung dort in unserer Stadt. Und der hatte einen Stasi-Auftrag, mich dort unterzubringen, damit man wusste, wo ich bin und mich beobachten konnte. Als Kind in einem sehr progressiven Haus.
Man durfte ja nicht überall hinreisen. Hatten Sie auch Probleme damit?
Ja, also das ist super spannend, weil, also ich meine, man hatte ja sowieso das Gefühl, man kommt hier nicht raus. Es gab etliche Leute, die, da brauchte man auch entsprechend viel Geld. Meine Eltern hatten mit 4 Kindern nie so viel Geld. Die haben das tatsächlich, die haben auch Reisen gemacht. Das wurde dann über so eine FDJ-Büros organisiert oder Reisebüros. Dann eben mal nach Odessa oder eben mal nach Moskau. Etliche Leute sind auch nach Ungarn gefahren, aber das war halt auch relativ teuer. Tschechien, Polen war für uns, also weil wir in Tschechien Freunde hatten, so ein Ausflugsziel. Und dann gab es eine Zeit, in der mein Vater besonders unter dem Fokus der Stasi stand. Jedenfalls gab es da dann ein Jahr, ich glaube es war 86, also noch wirklich ziemlich weit vor der Wende. Und da wollten sie nicht, dass er nach Tschechien einreist, weil er sich dort mit westdeutschen oder holländischen Freunden hätte treffen können. Und dann wurden wir massiv gefilzt. Das muss hier in Zittau oder so gewesen sein, an der Grenze. Die haben uns wirklich, die haben alles auseinandergenommen. Also alles. Und dann haben sie uns einpacken lassen und gesagt, ja, nee, sie fahren jetzt nicht rüber. Und dann irgendwann fühlt man sich plötzlich so noch mehr eingesperrt. Ne? Und gerade 89 wurde es ja immer enger. Dann haben die ja wirklich auch alle Grenzen für alle anderen dicht gemacht. Einfach, weil sie Angst hatten, dass das Land ausblutet. Ne? Und dadurch hat der, ich glaube, dadurch hat der Kessel so gebrodelt. Und dann, wie gesagt, mit diesem Glück, dass die Armee nicht auf die eigene Bevölkerung geschossen hat. Dadurch ist es zu dieser Revolution, dieser am Ende friedlicher Revolution gekommen. Und weil viele Leute die das quasi über 10 Jahre mindestens schon so auch ein bisschen organisatorisch insofern vorbereitet haben, dass sie gesagt haben, wenn es Veränderungen gibt, dann möchten wir, dass das so und so ist. Die haben sich in diesen Stunden praktisch oft schützend vor den Staat gestellt und zu ihren Leuten gesagt, keine Gewalt.
Was hat sich dann in der BRD für Sie genau geändert?
Alles. Also, dass dann dieses plötzliche, diese Flut, man kann natürlich aussuchen, was man werden möchte. Völlige Überforderung, weil ich hatte zwar so Ideen, aber dann waren ja einige Sachen auch schon eingerührt. Ich habe halt das Glück, dass ich eben 16, 17 war und nicht schon fest in einen Beruf gesteckt habe, ne, wo ich nichts mehr verändern konnte. Und das Erste, was ich gemacht habe, war tatsächlich wegzugehen. Ich war dann 9 Monate in Spanien bei einem Ehepaar. Die suchten im Prinzip 5 osteuropäische Jugendliche, weil sie selber keine Kinder hatten, die sie für ein Jahr bei sich in Spanien in ihrem Haus unterbringen und mit denen sie sozusagen das Haus Europa leben. Und zwar das im Kleinen mal auszuprobieren, wie das ist, wenn eine Polin und ein Bulgare und eine Ostdeutsche und weiß ich nicht, Tscheche, weiß ich nicht, so aufeinandertreffen. Das Ganze in Spanien, weil sie da zufällig lebten. Sie selber waren also deutsch-holländisch. Und in den Haushalt bin ich gekommen und die anderen 4 sind leider nicht gekommen. Das heißt, ich war 9 Monate mit diesem sehr interessanten Ehepaar alleine sozusagen als Haustochter. Ich habe da so meine Aufgaben gehabt, wie so ein Au-pair halt, bloß dass keine Kinder da waren. Ich habe also geputzt und Essen vorbereitet und Wäsche aufgehängt. Und gleichzeitig war ich in einer Sprachenschule und habe Spanisch gelernt und erstmal Englisch so richtig gelernt, ne? Also plötzlich war das ja interessant. Vor der Wende musstest du eigentlich gut Russisch können, weil das waren die Sprachen, die die anderen aus den anderen Ländern auch konnten. Aber also das war wirklich so ein Clash. Also da habe ich innerhalb kürzester Frist sehr viel zum Thema Europa gelernt und das war hochinteressant. Genau, das war das Erste, was ich gemacht habe. Dann bin ich zurück, gesagt, okay, jetzt Abitur nachholen. Das habe ich in Rostock gemacht. 2 Jahre auf einer Abendschule, weil es für Erwachsene noch kein Tagesgymnasium gab. Und das war in der Zeit, und zwar war ich im Neubaugebiet in der Abendschule, weil es nur die eine gab, wo Lichtenhagen mit den Nazi-Überfällen zu tun hatte auf die Gebäude dort. Wenn ihr das mal recherchiert, da gab es auch schon mal so einen Stress zwischen rechts, links und überhaupt. Das war nach der Wende ganz doll. Also, dass also rechtsgerichtete Jugendliche durch Rostock mit Baseballschlägern gelaufen sind und einen meiner Freunde so zusammengeschlagen hat, dass er fast gestorben ist, einfach weil er links war.
Ihre Eltern waren doch Mitbegründer Neues Format.
Neues
Und
Forum.
wie haben Sie das so empfunden oder wie fühlten Sie sich?
Also das war ja was sehr Gefährliches, ne? Also das war auf jeden Fall verboten. Und als sie das gemacht haben, da gab es dann auch so Flugblätter und das kennt man in der Geschichte immer wieder, dass es natürlich zurückverfolgt wird, wer das gemacht hat und dass die dann zur Rechenschaft gezogen werden. Aber in diesen Wirren im Sommer 89, als diese ersten Papiere dann kursierten, habe ich mich dann auch getraut, das mit in den Unterricht zu nehmen, in der Lehre und habe dann hinterher ein Gespräch gehabt mit unserem Staatsbürgerkundelehrer. Und auch mit einer anderen Staatsbürgerkundelehrerin, die hat mich dann auch noch mal zur Seite genommen und hat gesagt, ich nehme das Papier jetzt, ich lasse das verschwinden, weil du riskierst gerade deinen Abschluss. Also wenn wir dich hochfliegen lassen, dann wirst du deine Lehre nicht abschließen können. Dann wirst du als politisch auffällig. Und sie sagte dann auch damals, da war das ja nicht klar, dass eine Wende kommt, ne? Das war ja alles sehr, man wusste überhaupt nicht, wo es hingeht. Aber man merkte eben, also selbst diese Frau, die war also überzeugte Kommunistin, also nicht nur Sozialistin, sondern Kommunistin, das ist schon nochmal ein Grad mehr am Menschen. Und die sagt, sie ist so enttäuscht auch von dem, was in der DDR umgesetzt wurde an diesen Idealen, dass das eigentlich an den Menschen vorbeigeht. Und sie versteht auch, was das neue Forum will. Aber wie gesagt, also für uns als Familie hatte das zur Folge, dass mein Vater natürlich schon auch Jahre vorher immer Menschen zu Besuch bei uns zu Hause hatten, die eigentlich nicht erlaubt waren. Das heißt, die haben sich konspirativ getroffen. Dazu muss man wissen, dass es in unserer Wohnung mehrere Abhöranlagen gab, so ganz kleine Wanzen nannte man die. Das heißt, wenn die sich zu Themen unterhalten wollten, um das vorzubereiten, dieses neue Forum, dann sind die rausgegangen und haben das im Wald ausdiskutiert, einfach weil da keine Abhöranlagen waren. Also es gab einmal die Situation, also dass unser Telefon abgehört wurde, das hat man immer mitgekriegt, weil es so knackte, wenn du irgendwie irgendwo warst. Ja, also da, aber das muss ich sagen, also selbst in meinem Alterskreis, solche Erfahrungen haben wenige gemacht. Das ist wirklich, weil meine Eltern da sehr schon über Jahrzehnte vor der Wende dran gearbeitet haben, weil sie gesagt haben, so wie das hier im Sozialismus läuft, ist das nicht gut. Das sind hier viele menschenverachtende Prozesse auch. Die Leute werden eingenordet. Es wird vorgegeben, wie sie zu denken haben. Es wird vorgegeben, wie sie zu wählen hat. Wenn ihr euch mal alte Wahlunterlagen anguckt und die Zahlen seht, dann werdet ihr feststellen, dass also so viel SED gewählt wurde, das kann gar nicht sein. Menschen sind verschieden und das ist gut so. Und in der Demokratie muss man viel aushalten, das erleben wir gerade. Aber man muss jeden Tag darum kämpfen, sozusagen für seine Überzeugung einstehen und das auch aushalten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und naja, und dann hoffe ich natürlich, dass die meisten Menschen dann pro Mensch Ideen weiterentwickeln und sich einsetzen und nicht sich radikalisieren, egal ob nur nach links oder nach rechts. Ja, also ich denke, es wäre gut, im guten Miteinander Lösungen für den Alltag zu entwickeln und zu finden.
Was hat sich in Ihrem Alltag in der BRD verändert?
Finde ich eine tolle Frage. Freue mich, dass du die noch stellst, weil nämlich da sagt so eine Gruppe, die meinen, sie verstehen, wie das gerade zu laufen hat, wie das zu sein hat. Und dieses Gefühl, dieses eingesperrt sein, im wahrsten Sinne des Wortes, das war der Alltag in der DDR. Und zeitgleich wisst ihr auch, die Wiese war grün, der Himmel war blau, es gab Regenbögen, man konnte eigentlich paddeln gehen, ja, man konnte Fahrrad fahren. Also ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, dass meine Jugend und Kindheit in irgendeiner Weise grau war. Ich meine, sowieso zu dem bunten Leben meiner Eltern dazu, aber da kommt auch dieses Gefühl der Nostalgie her, ne? Weil dieses, man musste sich ja helfen. Wenn einer Bananen gekauft hat, hat er noch versucht, gleich ein paar mehr mitzunehmen für die Nachbarin. Dafür hat er dann vielleicht die Jeanshose oder die Schallplatte vom anderen gekriegt. Und das wurde so getauscht untereinander und das verknüpft natürlich ganz anders.
Sie haben ja jetzt ganz viel davon erzählt, dass Sie abgehört wurden, vor allem Ihre Familie. Und wurde dieses Abhören für Sie irgendwann zum Alltag? Also hat es sich dann sozusagen normalisiert?
Ja, ich glaube, das ist das, was, wenn du in so einem schrägen System aufwächst, das ist auch so eine Überlebensstrategie, ne? Und das, glaube ich, ist heutzutage ehrlich gesagt nicht viel anders, ne? Also du musst halt gucken, dass du das sozusagen als die Rahmenbedingungen akzeptierst, weil es gibt einfach Dinge, die kannst du nicht verändern. Und dann da drin zu gucken, wo ist mein Platz und wo kann ich denn was? Also die Stellschraube so drehen, dass es Mühe anders wird. Und das habe ich dann sozusagen im Freundeskreis gemacht, ne? Also, dass man sich mit Menschen getroffen hat, die ähnlich gedacht haben, ne? So dass man wie so eine Keimzelle war in dem Ganzen, aus der man dann auch diese Kraft gezogen hat, ne? Und deshalb versuche ich, also auch durch die Sachen, die ich beruflich mache, auch gezielt wirklich richtig gute und schöne Dinge zu machen, weil das ist das Gegengewicht. Und das war in der DDR ganz wichtig. Schöne, gute Dinge machen. Mit viel Farbe, mit viel Fantasie, aus nichts praktisch, also aus Stroh Gold spinnen.
Sie hörten einen Podcast mit Urte von Malsa Liest zum Thema friedliche Revolution. Aufgenommen im Oktober 2024 am Wilprecht-Gymnasium Kulsch, Klasse 10a. Vielen Dank für Ihre Zeit.